Ja, Jesus, wir sehen auf dich und wir hören auf dich heute Morgen in der Hoffnung, dass du uns veränderst, dass sich deine Herrlichkeit mehr und mehr in unserem Leben widerspiegelt. Und wir warten auch auf dich, dass du wiederkommst. Diese Hoffnung haben wir an diesem Tag, dass wir eines Tages ganz bei dir sein werden. Und wir bitten dich darum, dass wir bis dahin dir in allen Dingen treu nachfolgen und dass du uns mehr und mehr in dein herrliches Ebenbild umwandelst durch dein gutes Wort, auch heute Morgen. Amen. Ja, ich finde diese Geschichte, die wir gerade gehört haben mit Zachäus, eine der faszinierendsten Geschichten im ganzen Neuen Testament. Aus einem Zolleinnehmer, aus Zachäus, der sich an anderen Menschen bereichert hat, wird ein ganz neuer Mensch, ein freigebiger Mensch, der die Hälfte seines Besitzes den Armen schenkt, der wieder gut macht, wo er Schaden angerichtet hat. Und was hat zu dieser wunderbaren Verwandlung in dem Leben von Zachäus geführt? Es ist Jesus Christus, der ihm begegnet ist, der bei ihm zu Gast war. Und diese eine Begegnung, die Zachäus mit Jesus hatte, die hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Diese Veränderung zeigte sich dann, wie gesagt, in seinem Umgang mit seinem Geld. Geld war bis dahin vielleicht der größte Schatz seines Lebens gewesen, aber sobald Jesus diesen Platz eingenommen hat, wird Geld an die richtige Stelle in seinem Leben gesetzt und hat eine ganz neue Beziehung zu seinem Geld. Er braucht es nicht mehr, damit es ihm Sicherheit und Identität gibt, sondern er wird frei von seinem Geld anderen abzugeben. Geld war damit an den Platz gedacht, den Gott ihm immer schon zugedacht hat, als ein Werkzeug, anderen Menschen in Not zu helfen. Ja, heute spricht Gott mit uns über ein Thema, worüber viele von uns eigentlich ungern sprechen, über das Thema Geld und Besitz. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er nicht will, dass unser Herz vom Mammon, das heißt von der Liebe zum Geld, gefangen gehalten wird, sondern dass wir die Freiheit erfahren, Geld zum Wohl anderer einzusetzen. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 28 sagt Paulus, wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Ich möchte heute zwei Wie-Fragen stellen über diesen Text. Einmal die Frage, wie ist es eigentlich möglich, dieses Gebot auszuleben? Und dann, wie sieht es auch praktisch aus, dieses Gebot auszuleben? Wie ist es möglich, dass ein Mensch einen derartigen Sinneswandel erlebt, dass sein Umgang mit Geld völlig auf den Kopf gestellt wird, dass er nicht mehr von anderen Geld für sich nimmt, sondern dass er von seinem Geld anderen abgibt? Ich habe diese Geschichte von Zachäus deshalb gelesen, weil wir hier die Antwort auf diese Frage finden. Denn keiner von uns wird geboren als ein großzügiger Mensch. Wir alle haben, weil wir Sünder sind, eher die natürliche Neigung, uns an anderen Menschen zu bereichern, als ihnen von dem abzugeben, was wir haben. Keiner von uns lebt es einfach so aus. Geben ist seliger als nehmen. Das hat Jesus gesagt. Und es hat auch irgendwie nicht ausgereicht, dass Gott uns die 10 Gebote gegeben hat. In den 10 Geboten, vor tausenden von Jahren, hat Gott schon gesagt, du sollst nicht stehlen. Wir wissen, dass Stehlen falsch ist und doch stehlen wir. Es wird euch sicherlich nicht schockieren, dass auch ich das 8. Gebot gebrochen habe, mehrmals. In meiner Kindheit war ich ein ziemlicher Langfinger und ich wusste sehr wohl, dass Stehlen nicht richtig ist. Wie ist es also möglich, dass ein Mensch verändert wird? Sagen wir ihm einfach, Gott hat gesagt, du sollst nicht stehlen und jetzt lebt danach, hör auf zu stehlen. Nein, wenn das ausreichend gewesen wäre, dann hätte Jesus Christus überhaupt nie in diese Welt kommen müssen. Paulus sagt ja im Römerbrief, dass es dem Gesetz unmöglich war, dem Menschen ein neues Herz zu schenken und den Menschen eigentlich zum Besseren zu verändern. Das kann nur Jesus Christus tun. Wenn du zum Beispiel versuchst, dein Kind nach den Geboten Gottes zu erziehen, aber ihm nie sagst, weißt du was, mein Kind? Gott sagt, wir sollen nicht stehlen, aber weil wir Sünder sind, brechen wir immer und immer wieder seine Gebote. Aber Gott sei Dank, Gott hat uns einen Retter geschickt. Sein Sohn Jesus Christus. Er ist gekommen, um uns aus dieser Situation zu befreien. Er ist gekommen, weil durch seinen Tod unsere Sünde vergeben wurde und durch seinen Geist uns geholfen wird, auf den Wegen Gottes zu leben. Wenn wir das nicht sagen, sondern einfach nur sagen, halt die Gebote, lebt danach, dann wird das Kind früher oder später unter dieser Last zerbrechen. Dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten und uns zu helfen, das ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium, an das wir glauben. Also lasst uns das auch nicht bei diesem Gebot vergessen, dass es aufgrund dieses Evangeliums, aufgrund von Jesus Christus möglich ist, nach Gottes Geboten zu leben. Wenn Jesus Christus bei uns einkehrt, vielleicht als ein Bild, so wie er bei Zachäus eingekehrt ist, dann wird auch unser Leben verändert. Dann kann wirklich aus einem Dieb ein Mensch werden, der anderen gerne hilft und anderen abgibt. Und Jesus Christus zeigt sich ja die Gnade Gottes zu uns. Jesus Christus, aufgrund von Jesus Christus verdammt Gott uns nicht für unsere Sünden. Aufgrund von Jesus Christus wissen wir uns geliebt als Kinder Gottes und aufgrund von Jesus haben wir den Heiligen Geist, der uns nach und nach Jesus ähnlicher macht. Und ein Aspekt von dem, warum Gott uns auch die Gebote gegeben hat, ist, dass wir in jedem eigentlich dieser Gebote etwas sehen, wie Jesus ist. In dieser Aufforderung, nicht mehr zu stehlen, sondern stattdessen anderen aufopferungsvoll zu geben, sehen wir etwas von Jesus Christus. War es nicht Jesus, der genau das getan hat? Im 2. Korintherbrief sagt Paulus, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, ob schon er reich war, doch um euretwillen arm geworden ist, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Es ist also die Gnade, die uns in dem Evangelium von Jesus Christus entgegenstrahlt, die eine Veränderung möglich macht. Die Gnade Gottes zu uns kommt immer vor dem, was wir dann als Antwort darauf für Gott tun, vor der Veränderung unseres Lebens. Deshalb war es den Reformatoren, zum Beispiel Luther und Calvin, ganz wichtig zu sagen, der Glaube kommt eigentlich zuerst. Der Glaube an Jesus Christus kommt zuerst. Und dann kommt das, was wir Buße oder Umkehr nennen. Und das haben sie dann beschrieben als diesen lebenslangen Prozess, der auf den Glauben an die Gnade Gottes folgt, indem sich unser Lebenswandel mehr und mehr verändert und an die Gebote Gottes in gewisser Weise anpasst. Denn wenn da nicht zuerst der Glaube ist, dann wissen wir doch gar nicht, dass Gott uns gnädig ist. Dann wissen wir doch gar nicht, dass er uns liebt, dass er an unserem Leben gefallen hat. Aber dann, wenn wir das im Glauben angenommen haben, dann wächst auch in unserem Herzen der Wunsch und das Verlangen, unser Leben ganz neu zu gestalten und es so zu leben, wie es Gott gefällt. Erst wenn Jesus bei uns eingekehrt ist, wenn wir diesen herrlichen Retter in unser Herz geschlossen haben, wächst der Wunsch, mehr und mehr so zu sein, wie er ist. Aber wie sieht das praktisch aus? Und das ist der zweite Punkt. Wie können wir ganz praktisch dieses Gebot ausleben? Denn dieses und alle anderen Gebote, wie schon gesagt, zeigen uns ja, wie Jesus ist und was es dann für uns bedeutet, ganz konkret Jesus ähnlich zu sein. Wir schauen uns zuerst einmal die negative Aufforderung an, nämlich nicht länger zu stehlen. Warum sagt Paulus das genau an dieser Stelle oder für wen sagt er das? Und es klingt ein bisschen so, als geht Paulus davon aus, dass es besonders für die ärmeren Geschwister in der Gemeinde eine Versuchung darstellte, sich am Eigentum anderer zu vergehen, weil sie häufig kein regelmäßiges Einkommen hatten. Er sagt nämlich, sie sollen sich stattdessen durch harte Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen. Jemand, der reich ist, und für den gibt es ja auch die Versuchung, sich an anderen zu bereichern, aber für den war das vielleicht dann nicht die Antwort, okay, arbeite und verdiene dir deinen Lebensunterhalt, sondern da können wir schon den Schluss ziehen, dass wahrscheinlich eher hier die im Blick waren, die zum Beispiel als Landwirte oder als Tagelöhner gearbeitet haben. Das war in der Zeit in Kleinasien, da wo Ephesus liegt, ganz typisch, dass viele Menschen ihr Lebensunterhalt durch Landwirtschaft verdient haben. Und damit war ihr Einkommen auch ein Stück weit abhängig von Umständen, die sie nicht beeinflussen konnten, von den Jahreszeiten, wie gut die Ernte ausgefallen ist. Und es ist gut denkbar, dass in einer solchen Situation sie ihr Einkommen durch kleine Diebstähle, dass das ihre Gewohnheit war, dass das die meisten so gemacht haben, bei ihrem Arbeitgeber zum Beispiel ihr Einkommen etwas aufzubessern, indem sie etwas davon genommen haben. Vielleicht haben sie auch früher gedacht, ich rackere mich hier ab, ich schinde mich hier, ich verdiene gerade mal zu wenig zum Leben und zum Sterben zu viel und mein Arbeitgeber, der hat hier die vollen Scheunen, da ist es doch nur fair, wenn ich etwas von dem Ertrag der Felder, die ja sowieso Gott gehören, in meine Tasche stecke, damit es alles etwas gerechter aufgeteilt wird. Das könnte möglicherweise diese Situation gewesen sein, warum Paulus das an dieser Stelle sagt. Und auch wir können in die Versuchung geraten, der Meinung zu sein, dass wir zu wenig haben und uns dann heimlich am Eigentum anderer vergreifen. Zum Beispiel bei unserem Arbeitgeber. Aber Paulus sagt, dass das Verhalten eigentlich eines Christen nicht würdig ist. Als Christen sollen wir Genügsamkeit lernen, zufrieden zu sein, selbst wenn wir nur das Allernötigste zum Leben haben. Anstatt selber in gewisser Weise Gott zu spielen und uns das zu nehmen, was er uns nicht gegeben hat, sollen wir lernen, von Gott unser tägliches Brot zu erbitten und zu vertrauen, dass er es uns gibt. Das ist so wahrscheinlich die typischste Erscheinungsform dieser Sünde zu stehlen, dass man heimlich sich an dem Gut anderer bereichert. Aber vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir bei dir selbst, ja, ich bin ja kein Dieb, also mache ich nicht, ich nehme mir nicht einfach von Fremden ihr Eigentum. Und dann finde ich es sehr empfehlenswert, den kleinen Katechismus von Luther mal zu lesen, zu den 10 Geboten, weil Luther uns darin zeigt, dass wir manchmal die Gebote Gottes auf eine Weise vielleicht missachten, die uns in dem ersten Moment gar nicht so bewusst ist. Und er erklärt, dass wir dieses Gebot nicht zu stehlen auch dann brechen, wenn wir unseres Nächsten Gut oder Geld durch falschen Handel oder falsche Ware an uns bringen. Das heißt, wenn du dein Auto verkaufst und zu dem, der das kaufst, ihm vielleicht verschweigst, dass das Auto immer wieder eine Macke hat, ist das auch stehlen, weil du so das Auto zu einem höheren Preis verkaufst, als es eigentlich wert ist. Und du deinem Nächsten in dem Sinne etwas wegnimmst. Oder Luther sagt auch, dass wir stehlen, wenn wir für treulose Arbeit oder Tagedieberei uns voll bezahlen lassen. Ich sage es mal ganz drastisch, wenn du in deiner Arbeitszeit mit deinen Kollegen über den Glauben sprichst, was ja an sich eine gute Sache ist, betrügst du eigentlich dadurch deinen Arbeitgeber, es sei denn, er hat es dir explizit aufgetragen und gesagt, du sollst das tun, aber normalerweise ist das ja nicht der Fall. Und du lässt dir dann einen höheren Lohn bezahlen, als dir eigentlich zusteht. Und das Gleiche gilt, wenn wir Zeit auf Facebook verdaddeln oder unseren nächsten Urlaub buchen oder auf unserem Zeitkonto mehr eintragen, als wir tatsächlich gearbeitet haben. Und dann sagt Luther auch weiter, auch wer den Tagelöhner oder Dienstboten für ihre saure Arbeit kargen Lohn oder schlechte Kost- und Wohnstätte gibt, auch der übertritt dieses Gebot. Die meisten von uns haben keine Angestellten, aber vielleicht trifft das ja auf jemanden zu, wenn wir unsere Angestellten unterbezahlen, die nicht den Lohn geben, den sie eigentlich für ihre schwere Arbeit verdienen, bestehlen wir sie, sagt Luther. Und nicht anders ist es auch, wenn wir jemanden für uns, und das ist ja auch sehr weit verbreitet, wenn wir jemanden für uns schwarz arbeiten lassen oder in der Steuererklärung nicht ganz ehrlich sind. Es mag uns vielleicht nicht die größte Freude machen, Steuern bezahlen zu müssen. Aber wenn wir nicht zahlen, was dem Fiskus laut unserem Gesetz zusteht, dann bestehen wir eigentlich die Gemeinschaft und schaden dem Gemeinwohl. Also wir können ja diese Aufforderung uns mal wirklich auch zu Hause nochmal darüber nachdenken und überlegen, ja, trifft das vielleicht auf mich zu? Gibt es da vielleicht noch Gewohnheiten aus meinem alten Leben, die ich irgendwie einfach noch nicht verändert habe, wo Jesus mich verändern möchte in meinem Umgang mit meinem Geld. Aber Paulus zeigt, dass es für einen Christen um mehr geht, als seinen Mitmenschen einfach zu schaden, sondern er hat eine viel höhere Berufung für unser Leben. Und wir hatten in Vers 24 dieses Muster gesehen. Paulus sagt, dass wir den alten Menschen ausgezogen haben und den neuen Menschen angezogen haben. Und jetzt sagt er, wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern er soll hart arbeiten und mit den eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Das heißt, ein negatives Verhaltensmuster soll durch eine positive Gewohnheit ersetzt werden. Und bei diesen Handlungen, die hier erwähnt werden, geht es nicht um einmalige Handlungen, sondern um die Grundausrichtung unseres Lebens, um Gewohnheiten, die unser Leben auszeichnen. Auch wenn wir in einem Moment Christ werden, werden wir danach unser ganzes Leben damit beschäftigt sein, die uns zur Gewohnheit gewordene alte Lebensweise durch einen christlichen Lebenswandel Stück für Stück zu ersetzen. Wir alle sind auf dem Weg als Schüler, als Jünger Jesu Christi, und es ist für uns alle wichtig, besonders für die alten Hasen unter uns, die vielen Gebote Gottes, die wir vielleicht schon tausende Male gehört haben, uns immer wieder neu auf uns wirken zu lassen, damit sein Wort nicht einfach an uns abperlt wie Wasser auf einem Entenrücken, sondern dass es wirklich weiter uns verändert und erneuert. Vielleicht hast du bei dir selbst gedacht, okay, nicht stehlen, check, nicht Steuern hinterziehen, check, Angestellte habe ich auch nicht, check, keine Schwarzarbeit, check, dann bin ich ja fein raus, dann ist ja alles gut. Aber wir sehen, dass diese Aufforderung auch einen zweiten Teil hat. Vielleicht ist der erste Teil besonders schwierig für die, die wenig haben, aber ich denke, der zweite Teil ist manchmal viel herausfordernder für die, die viel haben. Und im Vergleich mit der Weltbevölkerung gehören wir eigentlich, wahrscheinlich die meisten von uns, gehören dazu, zu denen, die viel haben, die im Überfluss leben, die mehr haben, als sie eigentlich für sich selbst brauchen. Paulus stellt uns dann in diesem zweiten Teil des Verses zwei weitere Lebensmodelle vor, wobei wirklich nur das zweite dann den Namen christlich wirklich verdient hat. Paulus sagt, anstatt mit unseren Händen in die Taschen anderer zu greifen, sollen wir mit unseren Händen Gutes tun, und zwar indem wir hart arbeiten, um uns so unseren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Eine Arbeit zu haben und arbeiten zu können, ist ein großer Segen Gottes. Es ist nicht nur eine sinnvolle Beschäftigung, der wir nachgehen können, sondern Paulus sagt hier, dass zu arbeiten auch ein gewisser Schutz für uns ist, dass wir nicht in Versuchung geraten, nämlich in die Versuchung, andere zu bestehlen. Und wir sehen hier auch, dass Gott uns gewöhnlicherweise unseren Lebensunterhalt, unser tägliches Brot, durch unsere Arbeit schenkt. Wir wissen aus dem Alten Testament, Gott hat auch Brot vom Himmel regnen lassen. Wir wissen, dass Gott uns unser tägliches Brot auch auf andere Weise geben könnte, aber gewöhnlicherweise schenkt er uns es durch unsere Arbeit, die wir tun. Und ja, auch wenn Arbeit in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt immer müßig und schwer ist, weil die ganze Welt unter dem Fluch des Sündenfalls ächzt und leidet, lernen wir hier Arbeit als einen Segen Gottes zu sehen. Aber hier dürfen wir noch nicht stehen bleiben. Zu arbeiten, um unseren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, das ist, wenn man so will, erst die Hälfte des Weges zu dem, wo Paulus eigentlich mit uns hin, wo er mit uns hin möchte. Um es mal überspitzt zu sagen, kann man sagen, der Dieb sagt, ich lasse andere für mich arbeiten. Der Selbstversorger sagt, ich arbeite für mich selbst. Und der Christ sagt, ich arbeite für andere. Paulus sagt damit, er zeigt damit, was für eine radikale Kehrtwende Jesus Christus in unserem Leben eigentlich bewirkt. Früher waren wir bereit oder wir haben sogar Menschen geschadet, aber durch Christus fangen wir an, anderen Gutes zu tun. Früher war unser Leben von Egoismus gekennzeichnet, wir hatten nur unseren eigenen Vorteil im Sinn, aber durch Christus beginnt unser Leben von echter Liebe gekennzeichnet zu sein, die den Nöten anderer Menschen begegnet. Früher hatten wir Angst, zu kurz zu kommen. Durch Christus ruhen wir darin, den Geber aller guten Gaben zu kennen, der sich sicherlich auch um uns kümmern wird, wenn er sich schon um die Vögel des Himmels sorgt. Früher haben wir andere um ihren Reichtum beneidet. Durch Christus haben wir erkannt, dass ihn zu kennen der wahre Reichtum ist. Früher war Geld und Besitz etwas, was wir haben wollten. Durch Christus werden wir frei, mit anderen zu teilen von dem, was wir von Gott empfangen haben. Genau das war es auch, was Menschen so beeindruckte, als sie die ersten Christen in der Antike gesehen haben. Sie haben gedacht, wow, so eine Art von Liebe habe ich noch nie gesehen. Das ist ja wie von einem anderen Stern, wie von einer anderen Welt. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wie da gesagt wird, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Damit sind sie in die Fußstapfen ihres Herrn Jesus getreten, der die Fürsorge und Liebe zu den Bedürftigen nicht nur gepredigt hat, sondern der sie selber auch gelebt hat. Und wenn wir dann in die Geschichte der Kirche schauen, in unsere Menschheitsgeschichte, dann gibt es viele bewegende Beispiele, die man jetzt nennen könnte, die zeigen, wie sich Christen Jesu Wort zu Herzen genommen haben, geben ist seliger als nehmen, wie sie sich es zu eigen gemacht haben und sich um Arme, um Schwache, um Kranke, um Hungrige, um Obdachlose, um Einsame, um Ausgestoßene, um Notleidende jeder Art gekümmert haben und das auch oft über Grenzen des eigenen Glaubens hinaus. Sie setzten dafür ihr eigenes Hab und Gut ein. Manchmal setzten sie sogar noch mehr ein, indem sie sich allen möglichen Gefahren aussetzten, um anderen Menschen die Liebe Gottes ganz praktisch zu zeigen. Sie hatten verstanden, alles, was sie hatten, alles, was sie besaßen, selbst wenn sie dafür hart gearbeitet hatten, waren Gaben Gottes. Und weil sie so beschenkt waren, fingen sie an, andere zu beschenken. Es waren zum Beispiel Christen im 4. Jahrhundert, die ersten Krankenhäuser überhaupt gründeten. In diesen Krankenhäusern, die dann von Christen sowohl betrieben als auch finanziert wurden, wurde sich um Kranke gekümmert, um Arme, um Witwen, um Flüchtlinge. Oder Benedikt von Nursia, auf den der Benediktinerorden zurückgeht, der stellte das damalige klösterliche Leben völlig auf den Kopf. Er hat dieses traditionelle Einsiedlerwesen von Mönchen abgelehnt, die sich einfach aus der Gesellschaft zurückzogen, um ihr eigenes geistliches Leben zu pflegen. Nein, er hat sein Leben, sein unverheiratetes Leben, nicht zum Selbstzweck genutzt, sondern er hat es eingesetzt und genutzt, um anderen Menschen zu helfen und der Gesellschaft um sich herum zu dienen, besonders den Armen und den Kranken. Und seit dem 6. Jahrhundert war es dann so, dass an jedes Benediktinerkloster so eine Art Krankenstation angeschlossen war, in der dann die Mönche Kranke zum Beispiel gepflegt haben. Und auch hier in Hamburg, in der jüngeren Vergangenheit der Freien Evangelischen Gemeinde, spielt dieses diakonische, dieses mildtätige Arbeit, spielt eine ganz große Rolle. Die Arbeit der Stiftung FEG Norddeutschland, die hier in Hamburg eigentlich losging, 1892, geht auf eine Zeit zurück, in der es in Hamburg eine Choleraepidemie gab. Und man kann das in der Chronik unserer Gemeinde nachlesen, da heißt es dann ganz am Anfang, engagierte Christen versorgen die Kranken und verkündigen den Menschen Gottes Wort. Das war so der Startschuss. Es ging Hand in Hand. Die Hilfe für die Armen und Bedürftigen, für die Kranken und die Verkündigung von Gottes Wort. Und ich finde es auch ermutigend zu sehen, wie einige Geschwister aus unserer Gemeinde, aus unseren Reihen sich einsetzen mit ihrer Zeit, mit ihrem Geld, um anderen Menschen, zum Beispiel Flüchtlingen oder Sterbenden oder auch Gefangene, einsetzen oder eingesetzt haben mit ihrem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir uns alle davon mehr und mehr inspirieren lassen, es ihnen auch gleich zu tun. Aber ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber manchmal geht es mir so, dass ich überfordert bin oder mich überfordert fühle von der Grenzenlosigkeit der Not um uns herum. Vielleicht kann uns das auch manchmal lähmen, dass wir denken, wo soll ich denn bitte anfangen? Es gibt ja tausenden Menschen, denen ich irgendwie helfen könnte, wo ich etwas Gutes tun könnte. Und natürlich können wir nicht allen Menschen überall helfen. Das erwartet Gott auch nicht von uns. Und deshalb gibt es zwei Prinzipien, die ich euch noch kurz mitgeben möchte, die ein Pastor herausgearbeitet hat, die uns helfen können, die begrenzten Möglichkeiten, die begrenzten Ressourcen, die wir haben, zielführend einzusetzen. Das erste Prinzip lautet, je näher uns ein Mensch steht, desto größer ist unsere Verantwortung zu helfen. Das heißt, gegenüber denen, die uns am nächsten stehen, ist unsere Verantwortung, ihre Not zu lindern, am größten. Und er zeigt das dann in so immer weitergehenden Kreisen, in konzentrischen Kreisen und sagt, der innerste Kreis ist dabei unsere eigene biologische Familie, unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Kinder. Und dann kommt unsere geistliche Familie, unsere Ortsgemeinde, Not, die wir in der Gemeinde sehen. Dann kommt ein weiterer Kreis, nämlich Christen über unsere Ortsgemeinde hinaus. Wir sehen das in der Bibel zum Beispiel, wie Paulus eine Sammlung durchgeführt hat in den Gemeinden in Asien, um für die Geschwister in Jerusalem zu sammeln. Und gesagt hat, sie haben eine große Not, lasst uns Geld zusammenlegen und ihnen helfen. Und dann natürlich auch alle anderen Menschen, wo wir Möglichkeiten haben. Das heißt, meine Verantwortung, meinen Eltern zu helfen, wenn sie in einer Notlage sind, wenn sie vielleicht im Alter meine Unterstützung brauchen, ist größer, als dasselbe für jemanden zu tun, der weiter weg von mir ist in diesem Sinne. Und das zweite Prinzip ist, je weniger sich ein Mensch selber helfen kann, desto größer ist unsere Verantwortung zu helfen. Je weniger sich ein Mensch selber helfen kann, desto größer ist unsere Verantwortung zu helfen. In der Bibel wird deshalb immer wieder die Hilfe gegenüber Waisen und Witwen gefordert, weil sie in der Regel nicht nur arm und bedürftig waren, sondern weil ihre Möglichkeiten, sich selbst zu helfen, sehr begrenzt waren. Ohne Hilfe und Unterstützung von außen waren sie quasi aufgeschmissen. Sie brauchten andere, damit sie überleben konnten. Und auch da gibt es dann Kreise, die sich immer weiter nach außen ziehen. Und in diesem Artikel liest man dann, am Ende kommt sogar ein Kreis, wo man sagen könnte, es gibt Menschen, denen wir eigentlich nicht helfen sollen, weil die sich eigentlich selber helfen könnten. Und wir sollten sie dann eher dazu ermutigen, zum Beispiel selber eine Arbeit aufzugreifen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber es gibt Menschen, die sich selber nicht helfen können. Und da ist unsere Verantwortung größer, ihnen auch zu helfen. Also wir können uns fragen, gibt es Menschen in unserer unmittelbaren Nähe, sei es in unseren engsten Beziehungen, in der Gemeinde oder auch in unserer geografischen Umgebung, vielleicht hier in Hamburg, in Farmsen, die unsere Hilfe brauchen. Das wäre ein guter Platz, um damit anzufangen. Und dann auch zu fragen, wo ist die Not am größten? Das heißt, wer kann sich selber nicht helfen? Wo kann ich etwas tun? Und dann vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu. Es gibt natürlich Notsituationen, die so unmittelbar sind, so dringend, und wir dann die sind, die in dieser Situation alleine helfen können. In diesen Situationen wäre es natürlich auch falsch, nicht zu helfen. Also wenn, wie in der Geschichte vom barmherzigen Samariter, jemand auf der Straße liegt und verletzt ist, natürlich helfen wir dann. Und auch da, wenn uns eine Not quasi vor Augen steht, auch da sollten wir unsere Hilfe diesen Menschen zukommen lassen. Also diese Prinzipien können ein Anfang sein, unsere Hilfe an die richtige Stelle zu fokussieren und so anzufangen, mehr und mehr auszuleben, wozu Gottes Wort uns auffordert, dass wir den Bedürftigen abgeben von dem, was Gott uns gegeben hat. Lasst uns mit einem Gedanken zum Schluss kommen. Ich finde es wirklich wunderbar, dass wir den Gott persönlich kennen dürfen, der mit den Ärmsten der Armen Mitleid hat und ihnen Barmherzigkeit zeigt. Und wir dürfen diesen Gott nicht nur persönlich kennen und ihn anbeten, sondern wir dürfen mehr und mehr so werden, wie er ist, wie sein Sohn Jesus Christus ist. Und dadurch wird Jesus Christus selbst in unserem Leben und durch unserem Leben sichtbar und erkennbar, dass wir anfangen, mehr und mehr selbstlos zu geben und denen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Denn das hat Jesus mit uns getan. Wir waren hilflos. Er ist gekommen und hat unsere Not gelindert. Lasst uns deshalb Gott darum bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist die Kraft gibt, diese Aufforderung auszuleben. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern durch das Wirken deines Geistes in unserem Leben mehr und mehr zu den Menschen zu werden, wie du uns umgestalten möchtest. Du möchtest uns befreien, dass wir nicht an unserem Geld hängen oder es sogar anderen wegnehmen und ihnen dadurch schaden, sondern dass wir befreit werden von dem, was du uns anvertraut hast, anderen abzugeben. Und wir bitten dich, dass diese Gemeinschaft, die wir mit deinem Sohn Jesus Christus haben, denselben Effekt auf unser Leben hat, wie die Begegnung zwischen Zachäus und Jesus Christus. Bei ihm hat es dazu geführt, dass sein Leben sich radikal verändert hat und er angefangen hat, sein Geld anders einzusetzen. Und so bitten wir dich auch für uns, dass unsere Gemeinschaft mit dir uns so verändert, dass auch wir in unserem Umgang mit Geld verändert werden und den Bedürftigen um uns herum abgeben. Amen.